Hier ist Großstadtradio.
Willkommen zu einer neuen Folge mitten in Pankow. Heute sprechen wir über einen Ort, der seit über 30 Jahren feministische Arbeit in Berlin prägt. Die Frauenkreise. Seit 1992 bieten die Frauenkreise Frauen und deren Familien in besonderen Lebenslagen Unterstützung durch Beratung, Begleitung in Krisen und Veränderungsprozessen, aber auch durch Kulturarbeit, Bildung und interkulturelle feministische Vernetzung. Dabei geht es nicht nur um individuelle Herausforderungen, sondern auch um die strukturellen Diskriminierungen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben prägen. Intersektionalität ist dabei ein zentrales Stichwort. Aber was genau bedeutet Intersektionalität eigentlich? Wie zeigt sich Mehrfachdiskriminierung im Alltag von Frauen? Und welche Folgen haben die aktuellen politischen Entwicklungen von der Asylrechtsverschärfung über den Paragraph 218 bis hin zum Rechtsruck? Genau darüber werden wir nun in den folgenden Minuten hier bei Mitten in Pankow sprechen. Und dazu habe ich zwei ganz großartige Gästinnen. Das ist Dimitra Alifiraki. Dimitra ist in Athen aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Berlin. Sie studierte Philosophie und klassische Philologie in Berlin und Athen. Ihren Einstieg in die Frauenprojektlandschaft fand sie durch ihr Engagement in einem überregionalen antirassistisch-feministischen Empowerment-Projekt. Für die Frauenkreise kümmert sie sich aktuell um die Öffentlichkeit und Pressearbeit. Dimitra, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Mia. Es freut mich sehr, heute mit euch hier zu sitzen und bin gespannt auf unsere Diskussion.
Auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Und du hast es schon gehört, Dimitra ist nicht alleine mit mir. Auch Veronika Troncoso ist hier. Veronika bezeichnet sich selbst als Künstlerin und Aktivistin und positioniert sich als Migrantin. Sie hat einen Doktortitel in Kulturwissenschaften und einen Master in bildender Kunst. Veronika hat Kunstaktivismusprojekte und Forschungen zu verschiedensten Arten von Gewalt bereits durchgeführt, die durch unterdrückerisch-diktatorische Staaten, Migration, das kapitalistische System, Kriegskonflikte, die Auswirkungen der patriarchalen Gewalt auf Frauen und die gegenwärtigen Auswirkungen der kolonialen Vergangenheit in Ländern wie Deutschland hervorgerufen werden. Bei den Frauenkreisen, da verantwortet sie Space to Grow, ein Projekt von Migrantinnen für Migrantinnen, und genau da ist Veronika verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung. Schön, dass auch du da bist, Veronika.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mir gleich am Anfang in eine Frage eingeleitet, was es denn mit dieser Intersektionalität auf sich hat. Weil wir versuchen ja auch bei uns im Radioprogramm, aber natürlich auch im Podcast maximal inklusiv zu sein und so auch einfach mein gemeinsames Verständnis von Begriffen wie Intersektionalität überhaupt erst zu schaffen. Dimitra, vielleicht kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir es heute hinbekommen, so diesen Begriff so ein bisschen runterzubrechen und Klarheit zu schaffen. Also Intersektionalität beschreibt so das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungsformen. Also nicht, dass Rassismus, Sexismus und andere Formen sich einfach additiv aufbauen, sondern dass sie sich wechselseitig beeinflussen und zu neuen spezifischen Formen der Benachteiligung führen. Es geht also darum zu erkennen, wie verschiedene Merkmale wie Geschlecht, ethnische Herkunft, soziale Lage, ne, so Klasse, wie man sagt, sexuelle Orientierung oder Behinderung in bestimmten Kontexten zusammenwirken und zu besonderen Herausforderungen führen. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, warum ist das aber wichtig, ne? Und unsere Antwort darauf ist, naja, also wenn man so diese Diskriminierungsformen bekämpfen möchte, muss man auch irgendwie in der Lage sein, die genau zu verorten und zu wissen, wie die ineinander greifen. Und wir denken, wenn wir in der Lage sind, die Verflechtung von diesen Diskriminierungsformen aufzuzeigen, dann sind wir auch besser ausgerüstet und so in der Lage, etwas dagegen so auf die Beine zu stellen.
Was sind denn konkrete Maßnahmen? Was machen die Frauenkreise konkret, um den intersektionalen Feminismus zu stärken? Also was sind Beispiele dafür?
Diese Idee von Intersektionalität hilft uns zu verstehen, so ist nicht nur eine Menschen zu haben ein Problem, ist eine Menschen zu hat viele Probleme in der ganzen Zeit. So, und was können wir machen? Das ist unsere, auch unsere Arbeit. Und manchmal ist es sehr schwierig, weil wir haben dieses Gefühl, wir können nicht richtig etwas machen. Und wenn wir sprechen auch zu Feminismus intersektional, wir sprechen für alle Menschen. Das ist sehr besonders für den Frauenkreis, so eine Special Group Idee. Ja? So, und ja, diese Idee von Menschenrechten ist sehr, 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 sehr stark in unserer Arbeit. Und auch der Konzept von Rassismus, Rassismuskritik. Weil wir haben die Erfahrung und auch die Theorie, dass die Idee und das Konzept von Rassismus ist richtig nicht verstanden. Na, von der ganzen Gesellschaft. Wenn du hast, du bist rassistisch, das ist Rassismus, die Leute sagen, nein, ich bin kein Rassismus, rassistisch. Aber manchmal das Problem ist, dass die Gesellschaft hat richtig nicht verstanden hat, und besonders in Deutschland, was Rassismus ist. So, wir arbeiten auch mit dieser Kritik, zum Beispiel in Frauenkreisen, diese Politikerbildung ist sehr besonders, was wir mussten dieses Konzept bringen in unsere Gesellschaft. Auch ich als Migrantin. Und jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit, weil wir sehen, Berlin ist ein Island, eine Insel, wir arbeiten in Brandenburg. Und so jetzt kommt es sehr, sehr schwierig für uns. Wir haben keine Ahnung, was kommt. Aber ja, so das ist Zweite. Was ist Feminismus intersektional? Ist Menschenrechte. Und was ist Rassismus? Ist wir müssen offen in der Gesellschaft sprechen. Was bedeutet?
Also um das vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, ist halt auch in der Praxis die Situation von mehrfach diskriminierten Menschen viel, viel schwieriger als die, so wie du es gerade erzählt hast, eben als Frau, als Mutter in unterschiedlichen Verhältnissen, wo halt einfach gewisse Dinge nicht da sind, wo ein gewisses Wissen nicht da ist, eben im Bezug auf Verhütung zum Beispiel, im Bezug, aber da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Dimitra, kannst du uns da vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben?
Ich glaube, was Veronika gerade erzählt hat, schlägt eine schöne Brücke zu diesem Thema, weil im Zusammenhang so der Mehrfachdiskriminierung kommt auch sehr oft das Problem der Gewalt dazu. Dazu wollte ich aber sagen, so zum Gewaltschutz, ne, so fast jeden Tag ein Femizid, 14.000 fehlende Plätze in Frauenhäusern, die Gewaltschutz leisten. Eine erfreuliche Nachricht ist dabei, dass Mitte Februar das sogenannte Gewaltschutzhilfegesetz beschlossen wurde im Bundestag. Das ist natürlich ein Grund, uns zu freuen, aber dazu muss man auch sagen, und da würde ich gerne auch auf unsere Diskussion am Anfang zurückkommen, was Intersektionalität bedeutet. Unserer Meinung nach gibt es bei diesem Gesetz eine Lücke, was die intersektionale Herangehensweise angeht. Warum? Weil geflüchtete Frauen werden da weiterhin besonders vulnerabel bleiben. Also es ist so in Deutschland, wenn eine geflüchtete Frau ihren gewaltsamen Partner, Ehemann, verlassen möchte, sich trennen möchte aufgrund der Gewalterfahrung, läuft sie die Gefahr, abgeschoben zu werden, wenn ihr Status, ne, so Asylrechtsstatus, durch den des Mannes abgeleitet ist. Das bedeutet ganz praktisch, ne, so eine Frau, auch so wie Frauen, die Veronika täglich in Kontakt kommt in den Unterkünften, eine Frau, die dort Gewalt erlebt, muss zwischen Reproduktion, ne, so dieser Gewalt erlauben und also zwischen dem entscheiden oder also ins Gericht zu gehen und dann eventuell abgeschoben zu werden. Also ein ziemlich furchtbares Dilemma, denke ich.
Möchtest du auch was dazu sagen, Veronika, zu dieser Realität? Oder?
Ja, nur kurz, das ist ein Problem auch, aber auch das Problem ist der isoliert of die Frauen in der Unterkunft und auch in der Reception Camps. Manchmal sie haben keine Ahnung, was es eine Frauenhaus bedeutet und sie sind nicht informiert, welches der Protokoll, wenn sie sind betroffen von Gewalt. Aber wir müssen auch sagen, ich mich nicht von dieser Seite, von der Stereotyp auf der geflüchteten Männer. Das sind alles sehr Gewalt und so weiter. Die Komplexität zu leben in diesem Ort und der ganze Stress, das ist auch Gewalt. Und das ist total, total unbelichtet. So, wir müssen sehr, sehr kümmern, how you say, carefully, wenn wir sprechen über Gewalt. Weil viele, viele Migranten und Frauen, sie leben nicht in der Unterkunft, aber sie sind heiratet mit einem deutschen Mann, hat viele Gewalt erfahren. Und sie haben das gleiche und mehr Probleme, weil nur weil sie sind diese Status, diese Visumstatus. Und sie haben erlebt viele, viele Gewalt und auch in total Ruhe.
Die Frauenkreise und Space to Grow leisten dahingehend auch eine wichtige Arbeit, was die Rassismuskritik und überhaupt generell ein Bewusstsein von Rassismus mit sich bringt. Und da natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges politisches Thema, das ist die Asylrechtsverschärfung. Was hat es denn damit auf sich, Dimitra?
Also wir, wie du auch schon so anfangs vorgestellt hast und Veronika auch durch ihre Erfahrung so im Feld so geschildert hat, sind wir ein Verein, der so besonders mit migrantischen und geflüchteten Frauen arbeitet. Und also angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft werden natürlich so unsere Klientinnen davon stark betroffen, denn stellt euch vor, was es bedeutet, so in einem Land zu leben, wo die Mehrheit der demokratischen Parteien dafür plädieren, dass wir weniger Migranten in diesem Land haben sollten. Und das jetzt so mit auch mit der neuen Regierung nach der Wahl also Positionen stark so auftreten werden, die für eine Begrenzung so der Migration plädieren. Und ja, wir gehen davon aus, dass uns eine harte Zeit so erwartet die nächsten Jahre. Und es bedeutet auch konkret für unsere Klientinnen, ne, dass nicht nur so die bürokratische Seite viel herausfordernder wird durch diese Entwicklung, sondern auch so die Stimmung einfach, ne, wie man unterwegs ist, wie wird man behandelt bei den Behörden auf der Straße. Und ja, ich glaube, Veronika hat bestimmt auch viel dazu zu sagen, so aus ihrer Erfahrung mit geflüchteten Frauen und wie sie quasi die Situation gerade in Berlin und Brandenburg erleben.
Ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich meine, in meiner Meinung ist, dass das Problem mit der Asyl und Politik, der ganze Narrativ über Migrantinnen und Geflüchtete und ist sehr, falsch. Narrativ, was dass das ganze Problem von einer Gesellschaft ist über die Migranten und Geflüchtete. Und das ist nicht richtig. In unserer Erfahrung, wir arbeiten mit vielen Leuten in Berlin und in Brandenburg. Sie leben wir haben letztes Jahr zum Beispiel in 6 unterschiedliche Unterkünfte für Geflüchtete gearbeitet und auch in Reception Camps in Berlin und Brandenburg. Und dieses Jahr auch kommt das Gleiche. Und die Leute, sie leben da, sie müssten richtig ein Leben haben und Arbeit und mit den Kindern in die Schule gehen und alles. Sie müssen nicht, sie müssen richtig, zum Beispiel können sagen, Tax bezahlen. So, sie müssen nicht das Geld von Deutschland nehmen. So, für mich ist das ein richtig schlecht, falsch Narrativ und ist sehr, sehr, sehr schlecht.
Ja. Und um jetzt vielleicht auch noch einmal, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, was kann in Pankow konkret getan werden, um das Thema wieder auf die lokale Ebene zu setzen? Was ist denn das, was die Frauenkreise konkret eben schon tun, um vielleicht auch genau dieses Narrativ zu verändern?
Also zuerst muss man so sagen, Pankow ist ein Bezirk, wo etliche Frauenprojekte unterwegs sind. Das freut uns sehr und wir sind auch intensiv im Dialog und in Zusammenarbeit mit den anderen Frauenprojekten. Und was uns besonders bezeichnet, was uns besonders auszeichnet, ist so das politische Bildungsprogramm, das seit Jahren unsere tolle Kollegin Niki gestaltet. Wir organisieren Lesungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, feministische Crowdfundings. Wir gehen auf Demos zusammen und artikulieren unsere Forderungen. Und ja, schließlich sind wir auch ein Ort, wo Frauen zusammenkommen können. Wir haben letzten Dezember einen netten Kleidertausch organisiert, wo Frauen so aus dem Kiez vorbeigekommen sind und wir haben uns ausgetauscht und auch unsere Kleider ausgetauscht. Aber ja, also um vielleicht nochmal zurück darauf zu kommen, was Veronika vorher gesagt hat, es ist uns sehr wichtig, nicht nur mit den sogenannten Zielgruppen in Kontakt zu sein, sondern auch die sogenannte Dominanzgesellschaft anzusprechen und Angebote zu liefern, die Mehrheitsgesellschaft verschiebt und neue Einblicke in das Leben und die gesellschaftliche Situation quasi, vor allem für migrantische Frauen, angeht. Und deshalb sind solche Veranstaltungen auch größtenteils für auch für weiße Frauen, ne? so für deutsche Menschen, die einfach interessiert sind und bereit, sich mit Rassismus und Patriarchat und der Verflechtung von diesen Phänomenen auseinanderzusetzen.
Von diesem Jahr, wir haben die Idee, zum mehr Community-Treffen machen hier in kann sein hier in La Corina Straße und in andere Raum. Wir gucken auf und wir immer gucken für andere Raum mehr größere, was für unsere ist zu klein. Aber das ist eine konkrete Idee für dieses Jahr.
Genau, und ich wollte auch hinzufügen, Frauenkreise ist ein Ort in Pankow, wo die Anwohner vorbeikommen können, wenn sie zum Beispiel in Kontakt mit verschiedenen Communities kommen möchten. Meine Kollegin Niki organisiert seit Jahren tolle Veranstaltungen mit der kurdischen Community, mit afrikanischen Communities. Und ja, also als ich auch so zuerst, also zu Beginn meiner Arbeit hier, dachte ich, ja, es ist einfach ein Glück, so hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo man sonst aufgrund der eigenen Sozialisierung, ne, und des eigenen Hintergrunds sonst schwer in Kontakt kommen würde. Und das finde ich sehr einzigartig bei der Arbeit, die solche Kids-Projekte leisten, ne? Wie man die Leute hier vor Ort mit anderen Leuten in Kontakt bringen, die ganz woanders leben oder in ganz anderen so Lebenssituationen.
Also wir lernen einen Ort der Begegnung, wo auch Menschen aus dem Kiez, aber bestimmt auch aus anderen Teilen der Stadt willkommen sind. Und was würdet ihr denn sagen, abschließend, was wünscht ihr euch denn für die Zukunft? Was wünscht ihr euch für eure Arbeit, wenn wir jetzt Wünscht ihr was spielen könnten? Was wäre das denn?
Wir haben viele, viele Wünsche. Ich denke, eine zum Beispiel, wir brauchen mehr Sicherheit für unsere Arbeit. Das bedeutet, wir brauchen eine richtige Forderung für unsere Arbeit, für unsere, zum Beispiel in Space to Grow. Wir sind nur zwei Frauen mit Stelle und die Cent von unserer Teamerin sind nicht nur Migranten, sind auch Geflüchtete. Das ist sehr besonders für Space to Grow. Sie haben nur einen Honorarvertrag. So, das bedeutet, sie haben nicht diese Sicherheit, zum Beispiel, dass sie brauchen von den Ausländerbehörden, so in Deutschland bleiben. So, das ist eine richtige Punkt. So, wie zum Beispiel, wenn wir haben eine Stelle für unsere Teamerins, kann sein eine richtige andere Geschichte. Ja? Und sie haben mehr Sicherheit, so hier in Deutschland bleiben und in Sicherheit. Ja? Und ich wünsche zum Beispiel diese Falschnarrativ gegen Migranten und Geflüchtete beenden. Ich wünsche mehr Solidarität mit Menschen, mehr Liebe.
Dimitra, was wären deine Wünsche?
Ja, es ist, also ich finde total wichtig, was Veronika erzählt hat. Und ich würde hinzufügen, ne, wir brauchen auch eine Politik, also nicht nur in Deutschland, sondern international, die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund rückt. Also ich glaube, wir sind alle schon ziemlich müde zu hören, dass Migranten und Migrantinnen der Ursprung des Problems für alles, also der Ursprung aller Probleme sind und dass die Situation für die Mehrheit der Gesellschaft sich dadurch verbessern würde, wenn einheitlichere so Bevölkerungsgruppen hierzulande leben. Wir denken ganz im Gegenteil, was es braucht, ist mehr Sozialstaat, mehr Unterstützung für benachteiligte Gruppen.
Ich habe einen Wunsch. Ich hoffe, die Bezahlkarte sich nicht in Berlin implementiert. Aber wir haben nicht so viel über Bezahlkarte gesprochen. Aber theoretisch kommt in Deutschland im Mai, Entschuldigung, in Berlin im Mai. Und das ist eine sehr schlechte und auch mehr Diskriminierung und mehr Rassismus gegen Geflüchtete und die Newcomers. Und manchmal die Idee von dieser kann sein, like diese Bezahlkarte ist nicht nur ist jetzt für Geflüchtete, aber vielleicht kommt es für Bürgergeld und alles, der Geld kommt von der Stadt, werde in diese System. Und das ist System, ich richtige keine Freiheit. Es und eine richtige Diskriminierungssystem. Und auch eine, ja, ist sehr, sehr schlecht, was passiert in andere Stadt, zum Beispiel in Hamburg oder in München mit der Bezahlkarte, ist eine Horror-Movie für die Geflüchtete. Und insbesondere für Mutter und Kinder.
Wie kann man denn euer Programm finden? Wie kann man euch denn finden? Wir sind ja hier im Prenzlauer Berg in der Corinna-Straße.
Sie können einfach eine E-Mail schreiben oder Telefonat. Wir haben ein Mobiltelefon oder Fitness. Wir haben eine Büroseite und Mobil. Ich habe den Mobil immer mit mir. So, das ist und auch zum Beispiel. Wir machen diese Workshops in den Unterkünften für Geflüchtete und auch in den Reception Camps. Und Sie können, wenn Sie arbeiten, in einige Unterkünfte können kontaktiert. Und wir können organisiert Workshops in der Unterkunft. Die Workshops sind kostenlos für die Unterkunft und die Reception Camps. Und wir bleiben drei oder vier Monate in jedem Ort zu kennen, die Frauen, und zu geben, unsere, was wir wissen, und wir haben mehr Kontakt und Verbindung. Ja, und hier im Büro, wir sind ein Offentor. Jemand kommt, vielleicht kam eine Frau, so ein Problem, sie kommt drin und wir gucken, was es möglich machen. Das passiert sehr oft. Und auch wir haben eine kostenlose Beratung, psychologische Beratung für Women of Colors und auch in Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Ja, auch kostenlos, ja.
Also ein sehr breites Angebot, aber der zentrale Ort ist hier in Berlin-Prenzlauer Berg in der Corinna-Straße, wo alle jederzeit herzlich willkommen sind und vor allen Dingen auch, wir haben es ja schon gehört, gerade im März im feministischen Kampfmonat ganz besonders tolle Programm-Highlights auf dich da draußen warten. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ich denke, es ist sehr wichtig für uns zu positionieren, hier mehr stark in Prenzlauer Berg und in Pankow. Und das ist auch ein Wunsch von uns, zu arbeiten mehr mit den anderen feministischen Projekten. Es sind viele Migranten in feministischen Projekten in Pankow. Das ist sehr, sehr, sehr besondere von Pankow. Und wir haben Kollaboration zum Beispiel mit Migranten Peru, Gerwald und so mit Trickswitz, mit Sochi. Und wir machen jeden Jahr den Tag für uns hier in Pankow, hier in Prenzlauer Berg. So, das kommt viele Migranten und geflüchtete Frauen, so hat der Tag nur für uns. So, das ist sehr schön. Und sehr die Idee zu haben, mehr Aktivität zusammen. Ja. Und mehr Zusammenarbeit, mehr stärken können wir sein.
Ja. Auch von mir vielen Dank für die Diskussion, Mia. Und ja, könnt jederzeit vorbeischauen. Wir sind von montags bis donnerstags ab 12 bis 16 Uhr jederzeit vor Ort zu finden. Und schaut gerne auch auf unser Instagram- und Facebook-Seite. Dort findet ihr eine Reihe an Angeboten. Und wenn ihr am Sonntag, den 2. März, nichts Besseres zu tun habt, schaut sehr gerne vorbei. Wir werden an dem Tag hier im Büro Plakate und Transpis für die 8. März-Demo basteln.
Feministische Arbeit bedeutet immer auch, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und genau das haben wir bei den Frauenkreisen gesehen. Doch wie genau sieht es mit anderen marginalisierten Gruppen in Pankow aus? Welche Räume gibt es zum Beispiel für die queere Community? Und wie können queere Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden? Dafür sind wir jetzt im Sonntagsclub, einem Ort, an dem seit Jahrzehnten queeres Leben in Pankow sichtbar wird. Hier treffen sich rund 20 Gruppen, von queeren Jugendlichen über lesbische Frauen bis hin zu älteren schwulen Männern. Ein Raum für Begegnung, Austausch und Empowerment, der hier geschaffen wird. Doch der Sonntagsclub, der ist weit mehr als nur ein Café mit Veranstaltungen. Mit dem Projekt Queer Home gibt es hier die erste spezialisierte Beratungsstelle für queere Wohnungssuchende und obdachlose Menschen im deutschsprachigen Raum. Was macht denn genau die Arbeit des Sonntagsclubs aus und wie entstand die Idee zu Queer Home? Über das und viele weitere Themen spreche ich nun mit Katrin Schulz. Katrin, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, beziehungsweise schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir freuen uns sehr über das Interesse. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Warum gibt es euch denn?
Also, den Sonntagsclub gibt es tatsächlich seit den 70er Jahren. Das ist eine der ältesten Interessensvertretungen der ehemaligen DDR für damals schwule Lesben und Transmenschen. Auch in, sag ich mal, den Ostberliner Bezirken schon auch einzigartig, auch von der Größe und von der Struktur. Und es gibt uns, weil es uns braucht, gerade in Zeiten wie jetzt, wo der Rechtsruck zunimmt und wo auch queere Rechte, die hart erkämpft wurden in den letzten Jahren, auch wieder beschnitten werden oder möglicherweise beschnitten werden, braucht es Safer Spaces mit den Beratungsstrukturen, die wir auch anbieten.
Und was würdest du sagen, wie ist denn gerade jetzt auch auf diese politische Stimmung und die Veränderungen bezogen? Wie ist denn bei euch die Stimmung? Wie geht ihr damit um?
Tatsächlich geht es vielen von uns gar nicht gut. Ich persönlich versuche, mich irgendwie immer ein bisschen daran hochzuziehen, dass jetzt doch auch demokratische Parteien, speziell in Berlin, sich wirklich auch zur Wahl gestellt haben und auch viele Stimmen wieder einfangen konnten. Ich glaube, wir müssen ja auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen Bundespolitik und Berlin. Aber am Ende können wir in der queeren Community, sollten eigentlich alle zusammenstehen und uns auch gemeinsam unterstützen. Und das versuchen wir auch hier. Aber es geht vielen schlecht, das ist schon so.
Was macht ihr? Wie gibt es einen konstruktiven Umgang damit? Ist es auch was aktiv quasi so in euren Kreisen besprochen wird? Wird das im Programm vielleicht auch thematisiert? Wie geht ihr damit um?
Wir waren jetzt zum Beispiel als Team, also der Sonntagsclub besteht ja aus vielen Ehrenamtlichen, also bis zu 60, 70 Ehrenamtlichen. Es gibt viele Mitglieder offiziell im Verein und viele Hauptamtliche. Wir sind ein hauptamtlichen Team von 11 bis 12 Personen. Und wir gehen jetzt zum Beispiel wirklich vermehrt auch zusammen zu Demos. Es gab ja den ersten Winter-CSD in Berlin, da waren wir zusammen. Wir haben auch eine Petition rausgegeben oder eine Stellungnahme, dass der Sonntagsclub sich wünscht, dass nur demokratische Parteien gewählt werden. Also wir werden schon politischer und sitzen auch in vielen Gremien und in sehr, sehr vielen Vernetzungsrunden in der queeren Community, aber auch in anderen Bereichen.
Was ist deine ganz persönliche Motivation, dich für das Thema stark zu machen und Teil des Sonntagsclubs zu sein?
Ich bin tatsächlich seit 2004 hier, also schon sehr lange, im Grunde eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben. Und ich komme ursprünglich aus MacPom, aus einer kleinen Stadt. Und mir war damals, war die Situation jetzt auch nicht rosig, sage ich mal, und ist sie ja heute auch nicht in MacPom. Das hat sich jetzt leider eher aber wieder verschlechtert und ich bin nach Berlin gekommen und habe einen Ort gesucht, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich auch politisch engagieren kann. Jetzt verdiene ich damit sogar noch mein Geld, das ist natürlich auch gut, aber ich möchte schon unterstützen und das auch zurückgeben, was ich hier auch an Rückhalt im Sonntagsclub finde.
Und wie genau würdest du diesen Rückhalt beschreiben, den ihr euch gegenseitig gibt?
Der Rückhalt besteht vor allem darin, Menschen zu beraten. Also es gibt ja bei uns die Beratungsstelle für psychosoziale Beratung, Paarberatung, Angehörigenberatung. Wir machen Antidiskriminierungsberatung, Rechtsberatung, Verweisberatung. Aber ein großes Projekt ist eben auch Queer Home. Gibt es jetzt seit 2,5 Jahren, wird auch finanziert von der Senatsverwaltung mit 3 Personalstellen. Und wir speziell beraten wohnungssuchende Queers mit unserem Fachwissen, was wir uns angesammelt haben in den letzten Jahren, und versuchen die Situation der Menschen bei einem ja doch mit am wichtigsten Themenbereich in unser aller Leben zu unterstützen.
Und was sind die speziellen Herausforderungen von Wohnungslosen oder wohnungssuchenden Queers im Vergleich zu anderen Gesellschaftsgruppen?
Es gibt jetzt endlich eine kleine Studie aus Dezember letzten Jahres, auch von der Senatsverwaltung in Auftrag gegeben, die das bestätigt, was sie seit Jahren sagen. Es gibt wahrscheinlich um die 10.000 wohnungslose queere Personen in dieser Stadt, davon mindestens 1.500 obdachlose Queers. Das sind alles Dunkelziffern, das sind keine quantitativen Studien, sondern die sind vor allem mit Expertinnengesprächen entstanden. Das ist eine sehr hohe, erschreckende Zahl. Das bedeutet nämlich, dass jede fünfte Person, die wohnungslos ist in dieser Stadt, queer ist, weil wir sprechen insgesamt von 50.000 Wohnungslosen in dieser Stadt. Und die besonderen Herausforderungen sind vor allem natürlich die Notunterbringung in Wohnheimen. Es gibt kaum queerspezifische Angebote. Und insgesamt sind queere Personen auch eher von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht in ganz Europa aufgrund verschiedenster Kriterien, vor allem Transition und Coming Out nennen wir immer als Thema, heißt Menschen werden aus ihren Herkunftsfamilien herausgemobbt oder wollen diese auch verlassen aufgrund von Gewaltsituationen. Und das Finanzielle ist natürlich auch oft eine Frage. Also wenn ihr mit Frauenkreise gesprochen habt, habt ihr sicher auch über Finanzen gesprochen. Das ist im queeren Bereich ja auch weit verbreitet, dass viele queere Personen weniger verdienen oder weniger Ressourcen haben als nicht queere Personen.
Also würdest du sagen, dass da auch auf jeden Fall eine strukturelle Diskriminierung dem Ganzen zugrunde liegt?
Strukturell auf jeden Fall insofern, dass die Stadt Berlin oder Deutschland noch sehr, also ich glaube, sie müssen noch ein bisschen nacharbeiten in den Strukturen für queere Wohnungslose. Da gibt es andere Länder in Europa, die da ein bisschen vorbildhafter sind. Grundsätzlich sage ich aber auch immer, ist die Versorgungslage von Wohnungslosen allgemein in dieser Stadt nicht gut. Also es gibt einfach zu wenig Kältehilfeplätze. Jetzt kommt langsam der Frühling, aber in der Wintersaison ist das ein großes Problem. Es gibt zu wenig Notunterkünfte und wir wissen es alle, der Wohnungsmarkt ist angespannt. Das hat ja auch Gründe, strukturelle Gründe, die jetzt nicht nur queere Personen betreffen, aber vor allem queere Personen dann am Ende doch wieder treffen.
Und wie schaut das Hilfsangebot von euch, von Queer Home, konkret aus?
Alle Menschen, die Beratungsbedarf haben, können sich bei uns melden über die Homepage, also per E-Mail, Telefon oder auch persönlich. Wir haben allerdings sehr, sehr viele Anfragen, heißt, wir machen schon sehr viele Beratungen auch online. Auch Fachkräfte der Wohnungsnotfallhilfe können sich melden, Angehörige oder alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Unser Schwerpunkt ist aber auch, wie im Sonntagsclub, ganz klar Peer-to-Peer und auch das Stärken der Community. Heißt, wir freuen uns auch immer über VermieterInnen oder Menschen mit Geld, die Wohnungen haben oder vielleicht auch spenden wollen, auch Zeit spenden wollen und wollen insgesamt auch für das Thema Wohnungslosigkeit sensibilisieren, aber insgesamt auch für queere Themen in der Gesellschaft allgemein. Und dass das total wichtig ist, zeigen ja die Zeiten aktuell.
Was braucht Queer Home konkret, um besser den bedürftigen Menschen helfen zu können?
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit und auch mehr Lobby in Politik und Verwaltung. Es gibt ein paar demokratische Parteien, die uns sehr unterstützen. Ich sage jetzt auch nicht welche. Und es gibt auch viele Bestrebungen in der Verwaltung und in der Senatsverwaltung. Deswegen finanzieren sie uns ja auch, die Strukturen zu verändern. Trotzdem ist es ein Nischenthema. Und wir müssen natürlich immer wieder kämpfen, dass wir gehört werden. Da es auch gerade viele Heteromenschen gibt, die auch in der Wohnungsnotfallhilfe, aber auch allgemein in der Gesellschaft immer sagen, naja, was wollt ihr denn jetzt auch noch? Haben wir nicht andere Probleme? Also das immer so ein bisschen an den Rand drängen. Und Wohnungslosigkeit ist nach wie vor ein Tabuthema, einfach auch für die Betroffenen, viel auch mit Scham besetzt, weswegen es auch viel verdeckte Wohnungslosigkeit gibt, vor allem bei weiblich sozialisierten Personen, die dann eher in Gewaltbeziehungen verharren, als sich Hilfe zu holen. Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn Menschen rechtzeitig in die Beratung kommen, zum Beispiel auch präventiv, bevor sie Wohnungen verlieren. Also bei der ersten Mietschulde, also das erste Mal, wenn du Mietschulden hast, solltest du eigentlich schon in eine Beratungsstelle gehen, weil möglicherweise nach dem dritten Monat keine Miete gezahlt ist, die Wohnung weg und so weiter. Also in erster Linie brauchen wir wirklich mehr Öffentlichkeit und deswegen ist es ja auch toll, dass ihr uns interviewt.
Wie schaut denn konkret die spezielle Situation in Pankow aus, was die Wohnungssituation betrifft?
Also Queer Home und auch der Sonntagsclub arbeiten berlinweit. Das ist auch unser Ansatz. Die Spezifik in Berlin ist aber, dass wir einfach verschiedene Bezirke haben und jeder Bezirk arbeitet unterschiedlich. Also es sind zum Beispiel für Wohnungslose immer die Bezirksämter der sozialen Wohnhilfe, also Fachstelle Soziale Wohnhilfe, zuständig. Mit dieser Fachstelle in Pankow arbeiten wir sehr gut zusammen. Da bekommen wir auch gute Unterstützung. Nichtsdestotrotz gibt es auch in Pankow zu wenig Notschlafplätze, weil das einfach berlinweit organisiert wird. Wir haben hier eine tolle Queerbeauftragte, Jenny Blum, mit der treffe ich mich heute übrigens auch noch 16 Uhr. Und mit der arbeiten wir ganz eng auch an Lösungen zusammen. Trotzdem musste auch einiges passieren, was in Pankow, denke ich, schon auch nochmal spezifisch ist. Es gab ja auch die Situation um das Tuntenhaus, also dass es fast geschlossen werden sollte. Dann hat der Bezirk das Vorkaufsrecht in Anspruch genommen und hat diesen alternativen Wohnort auch gerettet. Und auch dafür ist Queer Home natürlich politisch auch im Hintergrund aktiv, auch mit den Bezirksämtern zu sprechen und mit der Verwaltung, damit alternative Wohnformen erhalten bleiben. Und da nehme ich Pankow schon nochmal auch sehr engagiert war in diesem Bereich. Und da können sich, denke ich, andere Bezirke auch gerne noch mal irgendwie das als Vorbild nehmen. Unabhängig davon ist der Wohnungsmarkt aber auch in Pankow angespannt. Und wir haben, Pankow ist ja auch ein sehr großer Bezirk, ne? Also je nachdem, wo du guckst, im Prenzlauer Berg hast du natürlich noch weniger Wohnungsangebote, weil es auch ein sehr beliebter Bezirk ist. Es ist auch relativ teuer geworden. Wir haben auch insgesamt das Problem mit Gewerberäumen zum Beispiel. Der Sonntagsclub hat zu kleine Räume. Wir lieben diesen Ort, wir wollen auch gerne hier bleiben. Aber du hast es vorhin selber gesagt, 20 Gruppen passen hier auch gerade noch so rein. Und wir wünschen uns schon noch von dem Bezirk auch Unterstützung oder auch von privaten VermieterInnen in Richtung Gewerberaumsuche. Einfach um unsere Angebote auch gut weiterführen zu können.
Und um jetzt auch hier auf diesen Ort nochmal zu sprechen zu kommen, ist der Ort auch wirklich konkret für den Kiez da oder geht es auch hier um eine Pankow-Berlin-weite Vernetzung? Was ist da euer Anspruch?
Der Sonntagsclub hatte schon immer beide Ansätze und zwar sind wir sehr kiezbezogen und auch sehr bekannt hier im Kiez. Also grundsätzlich können uns ja sowieso auch alle besuchen, egal ob queer oder nicht. Wenn sie sich als Allies, also als UnterstützerInnen sehen, das machen auch viele hier im Kiez. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren auch ein Straßenfest, das wurde super angenommen, auch mit Kindern und so und Menschen aus der Nachbarschaft. Das planen wir auch wieder, es ist aber sehr aufwendig. Trotzdem hat es eben auch Strahlkraft in ganz Berlin. Und so viele Angebote im queeren Bereich gibt es dann eben doch wieder nicht, auch für eine Regenbogenhauptstadt. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass alle Projekte auch weiter gefördert werden. Und die Kürzungen gerade im Bildungsbereich, die ja auch durch die Presse gehen, die sind dann natürlich schon auch sehr bedrückend. Und niemand weiß, was passiert in den nächsten Jahren. Und gerade für den Sonntagsclub, der seit den 70ern wirklich auch im Prenzlauer Berg verhaftet ist, wäre es super wichtig, auch hier im Bezirk bleiben zu können und nicht in andere Bezirke gehen zu müssen, falls zum Beispiel hier der Standort wegen dem Vermieter nicht zu halten ist oder wegen weiteren Mieterhöhungen und so weiter.
Und um noch einmal auf den Standort zu sprechen zu kommen, ihr habt ja auch ein sehr ausführliches oder ein sehr umfangreiches, besser gesagt, Programm. Was prägt das Programm, das im für alle zugänglich ist? Was ist euch da wichtig? Auf welche speziellen Aspekte legt ihr da aktuell vielleicht auch gerade besonderen Wert?
Sonntagsclub ist ja mal ein bisschen missverständlich, ist nun mal ein sehr alter Name. Manche denken, wir haben nur sonntags auf. Das ist nicht so. Unser Café hat jeden Tag geöffnet ab 18 Uhr, wird von Ehrenamtlichen betrieben. Und die Besonderheit von Sonntagsclub, finde ich immer, ist wirklich diese sehr queere Mischung. Also du hast vorhin ja schon gesagt, wer sich hier trifft, aber es sind aus allen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten wirklich unterschiedlichste Leute dabei. Das ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, weil natürlich alle Zielgruppen auch ihre eigenen Bedarfe und Wünsche mitbringen. Das ist aber auch die Besonderheit, finde ich, dass das funktioniert und auch immer wieder neu verhandelt wird, auch hier im Club.
Und jetzt möchte ich gerne noch auf die Projekte zu sprechen kommen. Ihr habt ja zum Beispiel auch eine Fraueninfrastrukturstelle. Was genau ist die Aufgabe davon?
Die Fraueninfrastrukturstelle wird ausgeführt von meiner sehr tollen Kollegin Serena. Die ist zuständig für die Lesbenangebote, also für Angebote für alle, die sich als lesbisch definieren, unabhängig von Geschlecht. Den Frauen-Lesben-Freitag gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, seit 2007. Ich war damals auch schon hier und wir haben das gemacht, weil damals der Verein doch kurzzeitig mal sehr schwulenlastig war und uns das als Frauen nicht so gefallen hat oder als Lesben. Und wir haben den Freitag eingeführt, der wirklich nur für Lesben und weibliche, sich weiblich definierende Personen ist. Da gibt es auch immer mal wieder Diskussionspunkte auch im Verein. Ich wünschte auch, dass patriarchale Strukturen sich in dieser Gesellschaft verbessern würden und wir manches nicht mehr bräuchten. Ich halte den Freitag aber nach wie vor für total wichtig und der trägt auch zur Vielfalt in diesem Club bei. Und das macht die Frauenstrukturstelle.
Und um noch auf ein anderes Projekt zu sprechen zu kommen, das ist die Beratungs-, Bildungs- und Gruppenarbeit für die queere Community. Was genau verbirgt sich dahinter?
Es gibt psychosoziale Beratung, Paarberatung, Angehörigenberatung. Das machen meine beiden KollegInnen Fee und Nico. Da gibt es auch immer Angebote für Fachkräfte. Und es gibt eben dieses große Gruppenangebot, was hauptsächlich von Luca geleitet wird, also oder angeleitet wird. Alle Gruppen treffen sich regelmäßig. Werden auch alle von Ehrenamtlichen geführt und haben eben auch ein breites Spektrum dessen, was da angeboten wird.
In unserem Gespräch bei den Frauenkreisen ging es ja ganz konkret auch um Menschen mit Migrationshintergrund. Wie supportet ihr denn Menschen mit Fluchthintergrund konkret beim Sonntagsclub?
Tatsächlich ist der Bereich Queer Refugees ausbaufähig im Sonntagsclub, das wissen wir auch. Wir versuchen das auch immer wieder. Also unser Team ist schon sehr weiß auch. Aber durch Queer Home öffnet sich da auch nochmal, unter anderem durch Queer Home, ein neues Feld, da wir auch mindestens 30% Anfragen von Queer Refugees haben, die seit Jahren in irgendwelchen geflüchteten Wohnheimen aus Pankow oder aus ganz Berlin wohnen oder einfach noch schwieriger auch langfristige bessere Wohnmöglichkeiten finden. Das heißt, wir sind da sehr dran. Der Sonntagsclub ist hier aber auch sehr auf Vernetzung angewiesen, ist in Pankow sehr gut vernetzt, auch in dem Bereich. Da gibt es ja auch den AK Frauen und andere Vernetzungsorte. Aber die queere Community auch insgesamt vernetzt sich da sehr stark, vor allem mit dem AK Flucht der Schulenberatung und so weiter. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Also uns ist auch sehr wichtig, in dem Bereich nochmal genauer hinzuschauen.
Und würdest du generell sagen, dass die queere Community in Pankow gut sichtbar ist? Weil so berlinweit ist ja wahrscheinlich das Erste, woran man denkt, Schöneberg. Gibt es vielleicht auch Spezifika von der queeren Community in Pankow oder ist das eher allgemein zu betrachten?
Grundsätzlich ist natürlich schon auffällig, dass vor allem queere Cafés und Veranstaltungsorte immer weniger werden in dieser Stadt. Das hat viel mit Verdrängung zu tun und leider auch viel mit den immer sich erhöhenden Mieten. Das betrifft auch den Prenzlauer Berg oder Pankow. Hier haben einige Orte auch geschlossen. Und dafür, dass es so eine große Stadt ist, müsste es eigentlich viel mehr geben. Also vor allem im Frauen-Lesben-Flinter-Bereich, sage ich mal, gibt es sowieso fast keine Angebote. Da gibt es unterschiedliche Meinung zu, warum das so ist, kann ich auch nicht beantworten. Ich wünschte mir trotzdem von der Politik da auch mehr Unterstützung, auch gerade bei Gewerberaumsuche. Ich finde Pankow trotzdem schon auch neben dem ja doch sehr großen Neulendorf-Kiez, der ja auch weltweit bekannt ist, schon auch sehr queer. Also es gibt viele queere Personen, die hier wohnen. Es gibt auch gerade da um das Tuntenhaus und in diesen Straßen noch einige queere Orte, auch das Tipsy Bierbar und so weiter und einige andere Orte. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Also es ist schon ein queerer Bezirk, aber das kann sich auch immer schnell ändern und es braucht eben Unterstützung von Verwaltung und Politik, dass das so bleibt.
Jetzt möchte ich gerne nochmal einen inhaltlichen Schwenk auf konkret die weiblich gelesenen und sich als weiblich identifizierenden Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, machen und dich da fragen, was sind denn da ganz besondere Herausforderungen, mit denen die Menschen, mit denen ihr da zu tun habt, in ihrem Lebensalltag, in ihrer Lebensrealität konfrontiert sind?
Die Zielgruppe Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans, ist eine sehr wichtige Zielgruppe in Berlin und wir versuchen auch immer, unsere Angebote darum zu bauen, also eben unter anderem über den Lesbenfreitag oder über die Fraueninfrastrukturstelle. Da es viel ja auch mit Finanzen oder mit Ressourcen zu tun hat, wo kannst du hingehen, wie viel Geld hast du? Ich selber bin zum Beispiel Mutter, meine Tochter ist mittlerweile 9, aber auch Regenbogenfamilien oder weiblich gelesene Personen mit Kindern oder überhaupt Personen mit Kindern sind ja auch nochmal eine andere Zielgruppe, die du gesondert ansprechen musst. Und ich meine, wir arbeiten schon queer-feministisch oder ich kann das ja jetzt für mich selber sagen. Ich bin seit 98 Aktivistin und queer-feministisch unterwegs. Das heißt, feministische Sachen spielen auch immer hier eine Rolle. Nicht bei allen, die hierher kommen. Ich habe ja gesagt, die Zielgruppe der BesucherInnen ist sehr breit gestreut, aber als politisches Thema im hauptamtlichen Team ist auf jeden Fall auf der Agenda.
Was würdest du dir denn genau für diese Flinter-Community, mit der er zusammenarbeitet, wünschen für die Zukunft? Was wäre vielleicht auch so ein Future-Best-Case-Szenario aus deiner schon sehr langen und erfahrenen aktivistischen Perspektive?
Am Ende ist es ja vielleicht wirklich ein Bogen, den wir schließen können. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass es vielen gerade nicht gut geht. Mich betrifft das leider auch ein bisschen, aber ich versuche mich daran festzuhalten, dass es sehr viele queere Personen gibt und wir die Rechte, die wir uns oder auch die Flinterrechte, die wir uns erkämpft haben in den letzten Jahren, einfach auch nicht mehr so leicht hergeben werden. Und ich denke, es ist wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich stelle mir dann immer so Kämpfe mit Laserschwertern vor, gut gegen böse. Und das Gute gewinnt ja sowieso auch immer, zumindest in den Filmen, die ich gucke, so wird es auch sein. Heißt, wir müssen einfach alle zusammenhalten, aber die queere Community braucht auch Allies. Also wir brauchen auch die Menschen aus der Hetero-Welt quasi, die uns unterstützen. Deshalb vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alle, die uns unterstützen wollen, können sich immer gerne melden.
Katrin, magst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie und wo man euch am besten erreicht?
Der Sonntagsclub hat eine Homepage, die heißt www.sonntags-club.de. Da sind alle Gruppen, Termine, Angebote vertreten. Und Queer Home hat eine Homepage, die heißt www.queerhome.de. Dort findet ihr alle Informationen.
Vielen Dank, dann wissen wir Bescheid.
Vielen Dank für das Interview und ich bin sehr gespannt auf weitere Radiobeiträge auch von euch.
Hausstadtradio, Berlin Independent.